Sag doch einfach mal Hallo in die Runde. Den Rest kriegen wir dann schon.
Ja, also machen wir ganz. Obwohl, machen wir jetzt den Presenter oder machen wir das auch später?
Ja, ne, wie immer halt, easy. Bist du ja außer Übung. Du sagst jetzt freundlich ja. Hallo in die Runde und ich erzähl euch, wer uns präsentiert und dann geht's ab.
Top. So, Routinen werden nicht durchbrochen. Es ist Dienstag und ihr seid in der neuen Episode Buddy Talk. Kurz und knapp, Simon mal zwei, whatever. Simon Gehr und Simon Henseleit und ich sind wieder am Mikrofon und wir besprechen mit euch zusammen, was in der Triathlon-Welt in den vergangenen 7 Tagen passiert ist. Und noch viel wichtiger, darauf wartet die ganze Welt inklusive mir. Simon gibt uns endlich den Erfahrungsbericht vom Tracker, den wir alle schon so freudig erwarten. Sagt man freudig erwarten?
Den wir alle sehnlichst so erwarten.
Sehnlichst erwarten. Danke, Simon. In dem Fall gehe ich dann direkt auch zum anderen Simon, der heute noch uns schnell trällert, was für ein Präsenter wir haben. Und dann starten wir auch direkt mit der Episode.
So ist es. Und präsentiert werden wir heute von Koro. Und der Mai steht bei Koro ganz im Sinne der allseits beliebten Nussmuse. Das sind ja wirklich die Koro OGs. Also ich glaube, viele Leute, wenn sie an Koro denken, dann denken sie an diese großen, fetten, dicken Gläser. Sei es Erdnussmus, Walnussmus, Mandelmus, Kürbiskernmus, whatever. Also das ist ja wirklich was, wo jeder von Koro kennt. Und die sind aus meiner Küche auch nicht mehr wegzudenken. Sei es fürs Erdnuss-Soja-Dressing für Sommerrollen als tägliches Topping übers Frühstück oben drüber. Ich snack die auch ganz viel mit Reiswaffeln zwischendurch. Und ich mache wirklich alles Mögliche damit. Und wie gesagt, die sind einfach nicht mehr wegzudenken. Und deswegen sollte jeder zu Hause so eine gute Rotation an Koro-Nussmusen haben. Und da braucht es auf jeden Fall auch 2, 3 verschiedene, weil, wie gesagt, die Gläser sind groß. Aber es gibt hier so ein Kilo Humpen Erdnussmus. Und den braucht man auf jeden Fall. Deswegen ab zu koro.com, Nussmuse. Und mit Buddy Talk gibt es auch noch 5% auf unseren Nacken. Und wenn ihr schon beim Nussmuse-Shoppen seid, dann macht die Speisekammer auch noch komplett voll, weil bei Koro gibt's alles. Alles, was das Herz begehrt, von früh bis spät. Frühstück, Mittag, Abend, Snacks, von super gesund bis ganz viel Spaß, ist da alles dabei. Also koro.com und 5% mit dem Code BuddyTalk. So, ab in die Triathlon-Welt. WTCS, die Kurzdistanz, hat Stopp in Yokohama gemacht. Matt Hauser hat gewonnen vor Vasco Villasa und Miguel Hidalgo. Valentin Werns wird 15. Erik Diener auf Platz 34 und Henry Graf erreicht das Ziel leider nicht.
Jean Leher gewinnt. Kurzer Einhaken rein.
Oh, did not start. Okay, sorry. Jean Leher gewinnt das Frauenrennen vor Beth Potter und Lisa Tertsch. Annika Koch auf 5, Platz 11 Tanja Neubert. Platz 26 Laura Lindemann und 35 Selina Klamt. Ironman 70.3 Chattanooga. Sam Long gewinnt vor Matt McElroy. Das klingt wie der Golfer. Der ist Rory McElroy. Vor Jason West. Grace Alexander gewinnt das Frauenrennen vor Jess Smith und Caroline Olsen. Ironman 70.3 Aix-en-Provence. Blumi gewinnt vor Kasper Stornes und Simon Simon Wiein. Und auf Platz 7 Jonas Schomburg, Ruben Zipunkte auf Platz 11, Willi Hirsch auf 16 und Stefan Zachäus auf Platz 18. Marjolaine Pierre gewinnt bei den Frauen vor Lissy Rayner und Lena Meisner auf Platz 3. Laura Jansen wird 9. The Championship Challenge Samorin gewinnt Christian Hogenhaug vor Henry Repo und Kiran Linders. Fred Funk wird 10. vor Hannes Butters auf Platz 12 und Justus Nieschlag auf Platz 16. Flo Angert wird 17. Hanne Dufet wird Erste vor Daisy Davis und Anastasia Nielsen. Das waren die Ergebnisse vom Wochenende. Mit was fangen wir an? Wollen wir reingehen mit Nisi, was lachst du?
Ja, ist ganz schön viel los, ne?
Es war wirklich viel los. Es war auch noch hier, den habe ich jetzt nicht mit reingenommen, Ironman Lanzarote. Club La Santa, Ironman Lanzarote. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kannte kaum Namen von der Ergebnisliste, bis auf
Lucy Charles
hat gewonnen. Bei den Frauen.
Leon Dreifold, glaube ich, hat den Slot geholt, habe ich noch gesehen. Weil er als dritter Norweger die Quali für die 73 WM geholt hat.
Aber wer hat denn bei den Männern gewonnen? Lanzarote.
Dylan Magny-Manieu.
Ja, okay, den gibt es aber auch schon länger.
Ja, also Franzose. Es fängt immer an, wenn man weiß, man kennt die Podiumnamen nicht mehr so, dann weißt du, es war viel los am Wochenende.
Ja. was aus deutscher Sicht noch sehr zu erwähnen ist, Merle Brunet wird Dritte bei den Frauen und Julia Scala Vierte, also das sind wir auch, da waren wir gut mit dabei. Ja, wollen wir, mit was fangen wir an? Lotterie, Aix-en-Provence, let's go.
Aix-en-Provence, let's go, ja. Ich habe am Sonntag tatsächlich auch ein bisschen was live gesehen. Also ich war ja gestern vor Ort in Rot bei diesem Kick-Off-Event, wo ein paar hundert Leute die Strecke da abgefahren sind und habe ein bisschen nebenbei am Stand von unserem Sockenpartner ein bisschen Ironman geguckt. Und ja, ich würde sagen, es war so mit das krasseste Rennen am Wochenende. Würde ich sagen, auch von der Besetzung, deswegen ist es auf jeden Fall legitim, damit zu starten, weil die Norweger waren am Start, Pierre Lecor, Chombi, hier Gregor Payet, ich wollte schon sagen Strauß, Gregor Strauß, wer es nicht weiß, Strauß ist sein Spitzname, weil er so einen langen Hals hat. nee, und bei den Frauen war ja auch Lena wieder am Start, also ein bisschen ähnlich besetzt wie 73 Jesolo vor 2 Wochen und war am Ende eine krasse Laufentscheidung.
Über Nacht kamen noch 2 Sprachnachrichten zum Rennen aus Frankreich von Lena Meisner und Gregor Payet rein. Die schicken wir jetzt einfach hier zwischen rein und Achtung, das von Gregor, das dauert ein bisschen. Das wird ziemlich lang.
Hi Jungs, ganz liebe Grüße von mir, hier ist Lena. Frisch aus dem Rennwochenende aus Frankreich zurückgekehrt. Jetzt sind schon 2.70.3 hinter mir. Wochenende natürlich noch ein bisschen frischer in den Beinen als vor 2 Wochen Jesolo. Zweimal Podium, jetzt Platz 3 am Wochenende. Ich bin ganz zufrieden insgesamt mit dem Rennen. Also es war natürlich eine ganz andere Rennkonstellation als in Jesolo. Ich war ein bisschen mehr in der Gruppe. Gruppendynamik war ein bisschen anders auf dem Rad. Der Kurs natürlich ganz andere Höhenmeter als vor 2 Wochen. Und von daher, glaube ich, habe ich mein Energiemanagement in Bezug auf die Nutrition nicht ganz perfekt ausgesteuert gehabt. Habe durch die vielen Spitzen am Berg doch deutlich mehr Energie verbraucht, als ich dachte im Vorfeld, sodass beim Laufen die ersten 5 Kilometer eigentlich richtig gut ging und ich dann gemerkt habe, wie ich so immer mehr in ein energetisches Loch gerutscht bin und dann relativ schnell versucht habe, irgendwie mit Gels zuzuführen und dann aber 10 Kilometer gebraucht habe, um mich zu erholen und dann nochmal die letzten 5 Kilometer glücklicherweise einen Zahn zulegen konnte, um Platz 3 zu verteidigen oder zu halten. Ja, summa summarum glaube ich immer noch für mich super viel Spielraum zu lernen und ich glaube, es ist auch voll in Ordnung, in der frühen Phase meiner 73-Karriere in Anführungszeichen immer noch Fehler zu machen, solange man, glaube ich, daraus lernt. Aber insgesamt freue ich mich, dass ich bei den besten Mädels sowohl auf einem flachen Kurs auch als jetzt in einem super bergigen Kurs mithalten konnte und zumindest teilweise das Rennen auch mitbestimmen konnte und bin super gespannt jetzt auf einen Back-to-Back am Wochenende im Kraichgau. Bin ich wieder am Start und ich freue mich total, vor heimischem Publikum jetzt mein letztes Rennen vom ersten Rennblock zu machen. In diesem Sinne, ganz, ganz liebe Grüße.
Hi Leute, Gregor hier. Ich war am Wochenende in Aix-en-Provence beim Pro Series Rennen auf der Mitteldistanz. Bin dort 6. geworden im Gesamten. Und erstmal fange ich vorne, würde ich sagen, an. Vom, vom Rennverlauf. Da war es ein Wasserstart, würde ich sagen. Also wir standen so bis zur Brust im Wasser, also so, dass man nicht reinlaufen konnte. Und dann sind wir losgeschwommen. Es war eigentlich ein relativ normales, faires Schwimmen, weil die erste Boje auf 950 Meter Entfernung war. Und da hat sich das eigentlich relativ schnell dann einsortiert und das lief eigentlich auch noch kontrolliert, würde ich sagen. Was man dann wahrscheinlich auch im Livestream sehen konnte, sind wir da als sehr große Gruppe, ich weiß gar nicht, wie viele dann innerhalb von 20 Sekunden, 30 Sekunden Abstand in die Wechselzone gelaufen sind. Aber ich meine, es waren so um die 25 Leute auch. Und dann war tatsächlich der Weg in die Wechselzone vom Schwimmausstieg relativ lang. Ich weiß gar nicht genau, wie lange. Ich vermute so zwischen 600 und 700 Meter waren es, was es ein bisschen entzerrt hat, aber dass dann quasi alle an den Wechselbeuteln in einer Traube da standen und da irgendwie ihren Platz versucht haben zu finden, weil wir dann die Neos auch noch ausziehen mussten und wieder zurück in die Beutel packen mussten und die Beutel wieder hinhängen mussten. Genau, das war dann relativ hektisch tatsächlich, bis wir dann auf dem Rad waren. Und dann ging es tatsächlich auch so weiter. Also wir sind dann erstmal so ein tendenziell leicht hochgefahren, aber eher wellig bis zum ersten Berg hin, der so nach 17 Kilometern kam. Und dadurch, dass wir alle beim Schwimmen so nah beieinander waren und sich das tatsächlich dann gar nicht so entzerrt hat, war es dann auch bis zum ersten Berg hin auf dem Rad relativ hektisch. Also da wollte natürlich dann jeder irgendwie eine gute Position haben, aber auch nicht an halt 15, 20 Leuten auf einmal vorbeifahren, sodass da viel dann eingeslottet worden ist und also zwischen den Leuten dann einfach reingefahren wurde, wenn es halt ging, oder dann auch so doppelt überholt worden ist, wenn der eine nicht schnell genug irgendwie an dem anderen vorbeikam. Wo ich dann tatsächlich auch irgendwie ein bisschen Schiss hatte, eine Penalty zu kassieren. Deswegen habe ich mich da eher versucht zurückzuhalten, aber ja, muss ich schon sagen, die Kampfrichter haben das schon auch ganz gut im Blick gehabt, wer da jetzt vielleicht ein bisschen kritisch gefahren ist. Da haben sie die auch so, versucht zu verwarnen. Also ich glaube, es sind keine Penalties so richtig gegeben worden, aber die wurden dann schon teilweise so verwarnt und gesagt, ja, hier, der muss jetzt mal ein bisschen aufpassen. Was relativ gut war, weil man konnte gar nicht sich komplett zurückhalten, weil wie gesagt, jeder wollte sich da erstmal gut platzieren und ja, dann ging es ab dem ersten Berg eigentlich auch schon los, dass Ruben kurz vorher tatsächlich auch schon attackiert hat und weggefahren ist und die Gruppe so am ersten Anstieg, der war 3,8 Kilometer lang. Ein bisschen auseinandergezogen wurde oder ein paar Leute dann auch hinten rausgefallen sind. Und dann gerade auch über die Kuppe war es echt wichtig, da gut platziert zu sein. Also wer konnte, der hat es auch versucht, sich da gut zu platzieren. Und wer halt echt schon da am Limit den Berg hochfahren musste, der für den war das dann tatsächlich ein bisschen schwieriger, da dann in der Gruppe zu sitzen, wobei man sagen muss, dass wir dann die Abfahrt erstmal zügig runtergefahren sind und dann kam ja nochmal so ein Gegenanstieg und nach dem Gegenanstieg nochmal ein relativ längeres, Flachstück und da sind dann nochmal, ich glaube, drei, vier Leute von hinten reingerollt, weil dann war so ein bisschen ja, nicht die Pace raus, aber es wird schon hart gefahren. Aber es war jetzt nicht so, dass da jetzt gezielt Leute versucht haben, nochmal zu attackieren, weil schon die ganze Zeit dann in diesen welligeren Passagen und in den Bergen Zug drauf war. Aber dann, genau, wie gesagt, wurde es dann nach diesem, ja, ersten großen Anstieg ein bisschen geordneter. Und ja, dann waren wir da, ich meine, wir waren 12, 13 Leute dann nur noch auch in der Gruppe, und vorne quasi Ruben weg. Und das hat sich dann tatsächlich auch so gehalten. Also da hatte ich dann echt ganz gute Beine, habe mich ganz gut gefühlt, und wusste eigentlich, okay, da sollte ich jetzt auch in der Lage sein, mitzufahren, auch bei dem letzten längeren Anstieg. Der hat dann so, ja, knapp unter 10 Minuten gedauert, wobei es da dann tatsächlich echt noch mal ordentlich abging. Also da ist dann Simon Vian, der Dritter geworden ist, dann am Ende auch noch mal vorgefahren und hat echt ganz schön Gas gegeben, was die Gruppe dann tatsächlich auch noch mal so ein bisschen zweigeteilt hat, wobei das dann auch kurz vor der Wechselzone noch mal zusammengefahren ist. Genau, und dann war es so, was das beim zweiten Wechsel, wir, meine ich, auch so um die 12, 13 Leute waren, die da zusammen in die Wechselzone rein ist, was dann auch natürlich wieder bisschen enger war in der Wechselzone, aber ging eigentlich, war jetzt nicht so das Problem. Also es war auch so, dass uns die Fahrräder abgenommen worden sind direkt am Anfang von der Wechselzone und wir da dann einfach direkt durchlaufen konnten zu den Wechselbeuteln, wechseln konnten und dann loslaufen konnten. Und beim Laufen war es so, dass es da ja dann durchging. Also das war so ein Stadtlaufparcours, der ja relativ verwinkelt war und es die ganze Zeit eigentlich berghoch oder bergrunter ging. Also es gab keine so richtige Flachstücke, außer da, wo das Ziel aufgebaut waren. Aber das waren vielleicht mit Wendepunkt dann ja 400 Meter. Ansonsten war es immer ein bisschen auf, ablaufen, Rechts-Links-Kurven. Also auch so, dass man, wenn der Vordermann weiter weg war als 15, 20 Sekunden, dann hat man den eigentlich kaum mehr gesehen. Aber es war eigentlich auch ein Laufparcours, der kurzweilig war. Also das konnte man echt ganz gut laufen. Und da bin ich dann ja als 10. nach dem Wechsel auf die Laufstrecke gegangen und habe eigentlich relativ schnell eine ganz gute Pace gefunden für mich. Es war ja ein bisschen schade, dass ich so ein bisschen den Anschluss dann im Wechsel verpasst habe. Aber ja, wie gesagt, da habe ich dann relativ schnell dann eine gute Pace für mich finden können und hab dann echt einfach nur darauf geachtet, dass ich da bergab schön rollen lasse, wobei das dann auch ja ab der Hälfte der zweiten Runde ziemlich weh tat und ja, bergauf oder die leichten Bergaufstücke halt einfach gut pacen konnte, gut durchziehen konnte, und das hat tatsächlich auch echt dann so funktioniert, so dass ich da dann am Ende ja als Sechster ins Ziel gelaufen bin, womit ich ja mega happy bin. Also von der Performance rundum, denke ich, war das bis jetzt so meine beste Mitteldistanz. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, wann die nächste ansteht bei mir.
Also ich meine, wie wir ja gerade schon mitbekommen haben in der Vorberichterstattung, nachdem Iron Man ja von Schombi in Reel gepostet hat, dass er nach 2,7 Kilometer ungefähr 2,42 im Schnitt gelaufen ist.
Das war auch wirklich ein guter Clickbait.
Ja, was wohl gerüchteweise nachträglich nochmal verändert wurde auf 3 Minuten Pace, weil 2,42 ist dann doch auch sehr solide und ich meine, Schombi würde man schon zutrauen, dass er mal da Herz in die Hand nimmt und dann mal losmarschiert, aber 2,42 wäre schon sportlich.
Also ich bezweifle, ohne ihm zu nahe zu treten, glaube ich, dass er überhaupt 3 Kilometer in 2:42 laufen könnte.
Okay, was ist das? 3 Kilometer, 8 Minuten, ne? Knapp über 8.
Nee, nee, das ist ja noch, ja, also 7, 8, 15, sowas wäre schon
Ja,
schnell.
8:06.
Ja.
Weiß nicht, kann der
Wäre
das?
schon zackig.
Was läuft man über 3 Kilometer, wenn man 10 Kilometer in 30 Minuten laufen kann? Ist
9.
das zu. Ja, aber dann kann man es ja noch 3,33 Mal machen. Aber ich meine,
Ja, also ich
wenn man
sag mal so,
30 Minuten laufen kann,
die
dann muss man ja schon so.
schnellsten sind so bei 7, also so ein LXV, der kann so 7:45, 7:40 laufen, denke ich.
Ja, okay, aber der läuft ja auch 27, was hat er?
Eben.
27, 30 oder sowas? 35?
Ja.
Oder sogar drunter? Nee, der
Also ich
läuft noch
sag mal
schneller.
so, ich konnte um die, ich hätte mir zugetraut, 29 irgendwas zu laufen. Und niedrige 8 Minuten vielleicht, also 2:45 vielleicht, so 8:10 oder so.
Ja, ich
Ja,
denke auch, also
hätte.
wenn man 30 Minuten laufen kann, so weit entfernt ist das nicht, ne?
Muss ja schon fast eher die
Hier
Fünfer Laufzeit rannehmen.
in dem Podcast von Jelle Gaines und Aaron Royal, Aaron Royal ist das, ne? Ja, kam mal kurz die Diskussion auf, was ist krasser einzuschätzen? Die Marathonzeit von Alex Yee oder die super krasse 10-Kilometer-Zeit von Hayden Wild? Also was ist die krassere Leistung quasi? Und irgendwie, ich weiß gar nicht, was dann letztendlich rauskam, aber sie waren irgendwie beide schon so, ja, also die 10 Kilometer sind schon eigentlich krasser als der Marathon. Ist das so?
Also ich würde auch sagen, wenn LXI jetzt nicht so hochgegangen wäre und diese 208 durchgezogen hätte, dann würde ich sagen die 208. Aber diese 10er-Zeit von Hayden, die war schon wirklich krass. Also 27:39, glaube ich, waren es am Ende. Das ist schon wirklich sauschnell. Also es ist halt gar nicht weit weg von den reinen Laufspezialisten. Und 208 ist ja schon ein Stück noch weg von den Laufspezialisten, wenn man es so sehen will.
11.
Ja, aber selbst wenn er 208 gefinisht
Ja.
hätte, aber genau, er hat ja 211 dann gefinisht. Gut, es waren noch nicht so leichte Bedingungen. Ich würde sagen, so ein Zehner ist ein bisschen leichter, weil er dann doch kürzer ist und Marathon halt was ganz anderes ist, auf was die Jungs hintrainieren. Also ein Zehner ist ja genau das, was die beide machen. Aber ein Marathon, das ist auch, wenn man jetzt ein halbes Jahr vorbereitet, glaube ich, ohne jetzt selbst eingelaufen zu sein, ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also, den bereitest du nicht nur einfach nur ein halbes Jahr vor und dann läufst du auf einmal eine richtig krasse Zeit, sondern ich glaube, da gehört auch noch ein bisschen mehr dazu, ein bisschen mehr Erfahrung, Fueling, etc. Ja.
Ja, okay, aber 10 Kilometer muss man ja auch lange vorbereiten, ne? Also ich finde, 10 Kilometer ist ja dann eher limitierend, weil koordinativ und vielleicht von den Fähigkeiten, die jeder auch so von Haus aus mitbringt, also wie VO2 Max, bist du ja irgendwo beschränkt. Und das kannst du ja dann auf Marathon durch Fleiß ja vielleicht nochmal eher wegmachen wie über 10 Kilometer.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, deswegen finde ich auch die 10 Kilometer ein bisschen krasser, weil es definitiv weniger Leute können als eine 2:11 auf Marathon.
Ja.
So. Also es ist super schwer. Das kann man, wie du sagst, nicht durch mehr. Du kannst nicht einfach mehr laufen, mehr trainieren und dann wirst du automatisch über 10 Kilometer schneller. Und den Marathon kann man natürlich nur anders vorbereiten. Dann könnte, denke ich mal, das auch noch schneller werden bei LXG. Aber was ich gemeint habe, ist ja, dass der Hayden Wild ja genau auf diese Distanz sein Leben lang jetzt schon hintrainiert. Deswegen ist es natürlich für ihn auch ein bisschen einfacher, die 10 Kilometer jetzt so schnell zu laufen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich
Ja.
meine, der Alex Yee, der hat ja auch so eine krasse Zeit. Ich meine, die wäre sogar noch schneller, seine Bestzeit. Über 10 Kilometer.
Boah, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube fast, dass er langsamer war.
War
Die
langsamer.
Bestzeit. Ja, ich glaube, es war so 27, 46 oder so. Also es ist
Ja,
wirklich
okay,
nur so
es ist
7,
okay,
8
es ist.
Sekunden, aber halt nochmal eine Sekunde pro Kilometer. Ja, was ich ja tatsächlich richtig krass fand, war Hugo Milner. Ich weiß nicht, ob ihr das
Also
mitbekommen
ganz
habt.
kurz, Alex hier auf
Ja.
10.000 Meter 27,51.
Wie viel?
27, 51, aber 10.000 Meter, also Bahn.
Von wann war das? Ist es dieses Road to Record? Nee, wie hieß denn das? Dieses Night of the irgendwas? Das ist in UK?
Das weiß ich nicht.
Also es gibt so ein Rennen, ich meine, da war ja so gut, wo man immer so
in London läuft. Das war 19. Mai 2018, ist er 27,51 in London gelaufen und er ist auf 3000 Meter, weil wir es davon hatten, 7,45 gelaufen, 2020.
Jetzt muss man ja wieder umrechnen. Jetzt,
2018, da war der halt 20 Jahre, ne? Und ist das Hayden Wilder ist jetzt mit so einem Essex Super Schuh gelaufen? Also ja. Wir können abschließend sagen, die beiden sind super klasse Läufer. Aber was ich noch sagen wollte, Hugo Milner ist ja auch ein Triathlet, der jetzt am WTCS am Wochenende in Yokohama auch wieder am Start war. Und der hat ja Alex gepaced bis Kilometer 30, glaube ich, oder 32, ohne das richtig krass vorzubereiten. Ist er jetzt auch einfach mal so 30, 32K in 305 gelaufen.
Und in dem London-Rennen jetzt.
Ja, ja. Und ich sagte, der hätte die 10 Kilometer auf jeden Fall, also ich sag, der hätte Alex geschlagen an dem Tag. Man muss dazu sagen, der kommt auch vom Laufen, das ist so ein richtig krasser Crossläufer. Also der hat auch schon die schnellste jemals gelaufene 10 Kilometer Zeit in einem WTCS-Rennen letztes Jahr aufgestellt. Ich glaube 28, irgendwas mit 28,30, 28,40 sowas. Also auch brutaler Typ, aber der war in London auch richtig schnell.
Der war doch bei irgendeinem Final auch im U23-Rennen schneller als die komplette Elite im Laufen. War das nicht auch so eine Story? Das war doch der Typ.
Pontevedra oder sowas? Das weiß ich jetzt nicht. Nee, der ist schon ein bisschen älter.
Ja, okay.
Ja, Pontevedra habe ich ja gewonnen. Ne? Da war ich aber nicht schneller als die Elite.
Nee. Oder ist er Elite? Nee, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber ich hätte auch gedacht, der ist U23. Egal.
Nee, der ist schon ein bisschen älter.
Komm, wir gehen weiter. Freunde, wir gehen weiter, wir gehen weiter.
Wir gehen wieder zurück.
Wir gehen wieder zurück und Challenge Samurin. Und zum Start hören wir einen kleinen Erlebnisbericht von unserem Freund Hannes Butters. Let's go.
Ja, moin, Simon. Und Grüße in die Runde nach Ostslowakei. Challenge Samurin, kurzes Race Recap. Also aufgrund der Wassertemperaturen wurde das Schwimmen auf 750 Meter verkürzt. Wasser hatte 12, irgendwas Grad, zwischen 12,1 und 12,6 waren so die Gerüchte. Und ging somit einfach nur one way in so einem angestauten Seitenarm der Donau entlang. Bisschen Strömung war, also wir sind mit der Strömung geschwommen. Jetzt nicht viel, aber man hat sich schon gemerkt. Und ja, also 8:40 war Start, dann sind wir losgeschwommen. Überraschenderweise konnte ich mich so ein bisschen absetzen, hat so eine 15-Sekunden-Lücke, womit ich jetzt nicht so gerechnet hätte. Und in dem Zeitpunkt habe ich dann halt für mich entschieden, okay, ich gehe aufs Rad und mache direkt erstmal Druck. Mal schauen, ob jemand mitkommt oder ob jemand vorkommt direkt. Habe mich dann aber absetzen können. Hinter mir waren so, ich glaube, eine 13er-Gruppe, die aufs Rad ist. Und aus der 13er-Gruppe hat sich dann Christian Hogenhaupt, spätere Sieger, und Fred und noch einer absetzen können. Und ja, die haben mich so bei Kilometer 30, 35 eingeholt. Ja, Christian Hogenhaupt hat, wo er mich überholt hat, ziemlich eindeutig klar gemacht, dass er gar keine Lust hat, da irgendjemanden mitzunehmen. Also das war schon eindrucksvoll, wie der unterwegs war. Hab dann auf Fred quasi mehr oder weniger gewartet, bis der vorbeigefahren ist und mich da kurz reingehangen. Da war ich dann bis Kilometer 45 zur Wende, quasi hinter Fred, und habe ihn danach dann aber fahren lassen, weil ich so meine Werte ein bisschen im Blick hatte und ja auch noch einen guten Lauf hinten drauf machen wollte. Und bin dann quasi die zweiten 45 Kilometer alleine auf Platz 4 liegend zu Ende gefahren, auch auf Platz 4 dann in T2 reingekommen und losgelaufen, gutes Gefühl gehabt, außer in den Füßen. Also die waren echt eisekalt, komplett durchgefroren, so ein bisschen taub, gar kein Gefühl gehabt. Losgelaufen auf die Strecke und ja, also ich biege auf diese Pferderennbahn ein. Laufstrecke geht ja auf so einer Pferde, großteils auf so einer Pferderennbahn hin und her, mal durch Gras, mal so einen ja, weicher, also härterer Sand, der aber durch den Regen schon ein bisschen aufgeweicht ist. Und laufe da auf die Runde drauf, denke mir so, oh, kann spannend werden, jetzt hier den Halbmarathon zu laufen. Überraschenderweise habe ich mich aber ganz gut reingefunden und bin auch so von Runde zu Runde, waren 4 Runden, eigentlich immer stabiler geworden. Zwischenzeitlich mal auf Platz 12 gewesen dann. Und in der letzten Runde aber nochmal so irgendwie ein bisschen in Richtung Top 10 rangekommen. Konnte die letzte Runde dann auch nochmal schneller laufen, was mich halt so einfach auf die Laufperformance betrachtet, ja, sehr gut freut, dass ich so das, was ich im Training gebracht habe, jetzt auch im Wettkampf umsetzen konnte. Und ja, am Ende dann Platz 12 mit 19 Sekunden Rückstand auf die Top 10. Klar, am Anfang so ein bisschen geärgert, dass die Top 10 jetzt so knapp vor mir war. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, kann ich einfach meine Leistung eigentlich voll zufrieden sein. Vor allem die Rad- und Laufkombi zusammen, die war echt super. Und ja, genau, für mich ist jetzt ja quasi schon wieder Race Week. Sonntag dann Challenge St. Pölten, also Back-to-Back. Und ja, bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, da auch nochmal eine gute Leistung zeigen zu können. Wenn ich einfach nochmal meine Performance von Sonntag jetzt in St. Pölten ja nochmal bestätigen kann, dann wäre das echt cool. Und ja, deswegen heißt es jetzt Beine hochlegen, den einen oder anderen guten Kaffee trinken und versuchen maximal zu regenerieren. Und dann ja, geht es am Sonntag schon wieder scharf. Genau, so viel von mir. Viele Grüße und habe die Ehre.
Jo, muss ja absolutes Sauwetter gewesen sein. Also schwimmen ja auch irgendwie kürzer. Ich finde das immer, wenn ich schon lese, schwimmen weg, schwimmen kürzer, dann ist das, also dann ist für mich das kommen, dann ist das alles doch Kacke.
Kurz noch, um auf Hannes Nachricht einzugehen. Er war überrascht, dass er es erst aus dem Wasser kam und eine Lücke rausschwimmen konnte. In welcher Welt ist Hannes überrascht, dass er eine Lücke hat? Also gut, es war Richard Wager war am Start. Der war auch mal bekannt als super schneller Schwimmer in der Kurzdistanz. Aber der hat auch schon, das war jetzt sein letztes Rennen und der ist inzwischen auch nicht mehr in der Schwimmform, der mal war. Also wer soll denn da bei Hannes mitschwimmen? Sorry, aber da hat der Hannes sich unter Wert verkauft in der Nachricht.
Wir hatten die Diskussion da in der Folge, wo er bei uns zu Gast war, ob es auf der Welt irgendwen gibt, der eben quasi wegschwimmt. Und hat er dann nicht, ich weiß, er hat gesagt, nicht wirklich, ne?
Ja, wegschwimmen tut ihm niemand. Also erst letztens habe ich eine Schwimmeinheit hier betreut als Coach. Da ist er mit Paddles irgendwie 8x100 geschwommen. Und er hat angefangen bei 1,04 und hat aufgehört bei 58 oder 59 Sekunden auf der langen Bahn.
Ja,
Also
mit Pedals kannst du ja direkt wieder 10 Sekunden kannst ja draufpacken.
ja, gut, ohne Paddles wäre es wahrscheinlich 1, 2 Sekunden langsamer gewesen, weil der hat auch so einen mega Beinschlag. Aber ja, ich glaube, das Schwimmen war im Endeffekt nur 8 Minuten, weil die ja auch noch Strömung mit der, also bergab geschwommen sind. Die sind da irgendwie bei 8 Minuten aus dem Wasser. Da, wo ich eingeschalten habe, dachte ich mir auch so, hä? Also, ich habe Minute 7 eingeschaltet und dann kam so Belinda Granger, ja, die steigen jetzt hier gleich aus dem Wasser. Hannes Butters vorne mit einer 10-Sekunden-Lücke. Und ich dachte mir auch nur so, hä, warum schwimmen die jetzt hier 8 Minuten? Was war denn das für eine Strecke? Aber er hat ja dann, eigentlich hat er das Rennen ja schon ganz gut zusammengefasst für uns. Eigentlich von Anfang bis Ende. Und ich fand es cool, dass er dann so das Heft des Handelns hier in die Hand genommen hat und dann gleich mal draufgedrückt hat von vorne. Obwohl ja er nur 15 Sekunden Lücke hatte. Ist jetzt nicht so, dass er irgendwie so wie immer 1, 2 Minuten rausschwimmt und dann halt erstmal alleine ist, sondern der hat ja nur 15 Sekunden und hat dann trotzdem ein starkes Rennen draus gemacht, ist vorne weggefahren und dann auch noch richtig solide hinten drauf gelaufen. Also ich glaube, es war auf jeden Fall sein bestes Rennen so jemals.
Ich glaube auch, da kann man, glaub, da kann er ganz gut drauf aufbauen. Und ich habe gestern Abend kurz noch mit ihm geschrieben und ich glaube, er ist auch so, wie er es sagt und alles echt, echt happy. Und mal gucken, was am Wochenende in St. Pölten geht. Gibt es sonst noch was zu Challenge Samurin sagen? Ich glaube, wir sind alle nicht so super gut informiert, was die ganzen Rennen betrifft. Außer Yokohama, da gibt es jetzt hoffentlich dann richtig was von dir.
Ja.
Aber ja, ich glaube, Hannes hat es ganz gut für uns abgehakt.
Genau, bei den Frauen kann man sagen, Hanne de Werd ist die Freundin von Hayden Wild. Die hat da ja gewonnen. Das Frauenrennen war aber, würde ich jetzt mal sagen, ohne ihr zu nahe zu treten, auch nicht mega gut besetzt. Die Daisy Davis, die da rumgelaufen ist vorne auch, da war ich mal richtig überrascht, als ich die gesehen habe. Weil ich glaube, die ist Jahrgang 2005 oder so, oder 2004. Die kenne ich nur von bei irgendeinem Kurzdistanzrennen, wo ich war, da war die bei den Junioren am Start. Also die habe ich so als ganz kleine britische Athletin oder jung, das heißt klein, junge Athletin abgespeichert. Und dann habe ich so gesehen, dass sie das Rennen irgendwie anführt. Da müssten wir jetzt hier mal parallel googeln, aber die ist auf jeden Fall noch richtig jung.
Sie heißt auf Instagram heißt sie Daisy Davis 005. Also wird
Ja, die ist 20,
sie wird
gerade mal.
ja.
19 oder 20, also ist jetzt erstes Jahr aus den Junioren raus. Ja, erstes Jahr U23, gleich mal Mitteldistanz und dann ein bisschen abcashen da vorne, der ist doch stabil.
Kurze Werbung.
Vielen Dank an Whoop für den langjährigen Support. Und Freunde, Whoop hat was Neues. Whoop 5.0 ist in aller Munde. Ich sehe es Tag ein, Tag aus in allen Instagram-Stories. Ihr habt letzte Woche schon drüber gesprochen, aber ich hab's leider noch nicht. Aber Nilsi, du hast es schon an deinem Handgelenk. Du trägst es schon stolz die ganze Woche spazieren. Ihr habt letzte Woche erzählt, Whoop 5.0 kann Blutdruck. Simon, das ist für dich ja wirklich sauspannend und saugut. Whoop 5.0 sagt ja auch dein physisches Alter voraus. Nisi, ich frage dich jetzt mal nicht nach dem Alter, weil zu deinem Eigenschutz. Die Leute müssen ja nicht gleich alles erfahren. Aber Nisi, was kann Whoop 5.0 noch alles? Erzähl von deinem Erfahrungsbericht der ersten Woche.
Also erstmal, Whoop lügt nie und wir müssen mein Alter ja nicht verschweigen, weil ich habe es jetzt auch schon an die Behörde geschickt. Ich bin 32,7 Jahre alt, und
Also wird
damit
er
kann
immer
ich
noch
sehr gut
jünger.
leben.
Gerade war es noch 33 im Vorgespräch. Also langsam müssen wir das nochmal überprüfen, glaube
Ja, ist dann halt die Frage, ob man aufrundet oder abrundet. Ich habe es jetzt mal abgerundet, aber ich kriege es natürlich von meinem Ego auch hin, 33 Jahre alt zu sein. Das ist kein Problem. Und was Whoop halt auch extrem gut kann, ist es hat eine größere Ausdauer bekommen wie vorher. Also das Aufladen verschiebt sich jetzt. Ich glaube, ich bin jetzt schon eine Woche ohne dem bewährten Whoop-Akkupack unterwegs und ich weiß gar nicht, wie viel es in Prozenten ist, aber ich habe das Gefühl, es ist deutlich länger und man muss noch weniger aufladen. Also das Band ist nicht nur kleiner, sondern der Akku deutlich größer. Wie das funktioniert, keine Ahnung. Ich bin kein Physiker, aber es funktioniert einfach, Simon, und darauf kannst du dich auf jeden Fall freuen.
Ja, das ist schön. Ich mache tagtäglich den Briefkasten auf oder warte aufs Klingeln vom Paketboten, dass es endlich kommt, weil, wie wir alle wissen, bin ich großer Fan von Whoop und Whoop passt einfach auf uns alle auf. Und Whoop kümmert sich vor allem, dass wir auch zeitig ins Bett gehen, dass wir es im Training langsam genug angehen lassen, wenn wir es wirklich langsam angehen lassen müssen und sagt mir, so, jetzt heute mal richtig, wenn du ready bist dafür. Und das trägt in Summe zu einem gesünderen und ja, einfach ausgewogenen Leben bei. Whoop ist da wirklich ein sehr, sehr guter Supporter. Deswegen, ihr geht jetzt alle mal auf www.whoop, schreibt man whoop.com und schaut euch die ganze Welt von Whoop an. Man kann da auch wirklich sich mal umschauen, mal durchklicken, weil da gibt es auch ganz viel zu lernen. Und dann testet ihr Whoop einfach einen Monat kostenlos. Und mit join.whoop.com slash buddytalk gehen auch noch einen Monat auf unseren Nacken. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Erkunden der Welt von Whoop 5.0. Und alle, die Whoop 4.0 haben, es ist Zeit für ein Upgrade. Weil wie Nisi sagt, Whoop 5.0 kann jetzt einfach länger. Und das ist wirklich gut.
Werbung Ende.
So,
20.
Simon, du bist extra um wann aufgestanden für Yokohama? Halb fünf.
5:35 Uhr, glaube ich, habe ich den Wecker gemacht.
Okay, du bist um halb sechs aufgestanden für WTCS Yokohama. Dann will ich aber
Ja.
jetzt, dann will ich aber jetzt aber richtig, richtig solides Race Recap hören, wie man es von dir gewohnt ist.
Ja, ich kann dir alles detailgetreu wiedergeben und runterrattern. Aber
Let's
ich muss
go.
sagen, die Frauen habe ich geskippt, weil da hätte ich halt irgendwie um 3 aufstehen müssen. Das war mir dann doch ein bisschen zu früh, deswegen würde ich jetzt hier mit den Männern mal anfangen. Leider muss man sagen, mein guter, treuer Freund, der Henry Graf, war krank vor Ort und konnte dann nicht starten. Er hat so die Woche davor schon so ein bisschen gestruggelt, aber ist hingeflogen. Dann wurde es erstmal wieder besser und dann hat er aber doch eine vernünftige Entscheidung getroffen und ist nicht gestartet. Ist natürlich dann echt schon echt bitter. In solchen Momenten, glaube ich, gibt es nichts Schlimmeres als den Leistungssport als Profi. Wenn du irgendwie keine Ahnung, einen 14-Stunden-Flug machst nach Japan und dann dort auf dem Hotelzimmer sitzt, wenn es so ist wie mein Hotelzimmer letztes Jahr in Japan, hat das ungefähr 4 Quadratmeter. Und als 1,95 Meter Typ stößt du mit dem Kopf und den Beinen an den Enden vom Raum an. aber ja, deswegen Henry leider nicht am Start. Und von den Deutschen somit nur Erik, Dina und Valle Werns. Und als ich reingeguckt habe, war ich schon überrascht, weil es war kein Wetsuit Swim, sondern gerade so an der Grenze zu ohne Neo. Und es hat sich beim Schwimmen dann auch schon echt, eigentlich wie immer in Yokohama, ziemlich auseinandergezogen. Also vorne war nach dem Schwimmen Matt Hauser, der ist direkt ziemlich losgegast. Und noch ja, 13, 14 andere Jungs. Leo Berger war mit dabei, Dorian Kuni. Ansonsten Vasco Vilasa, der auch so mit sehr prominent war. Und es haben aber auch viele die erste Radgruppe verpasst. Ich hatte noch so einen zweiten guten Buddy im Rennen, Chepe Kindl. Der hat ja jetzt die ganze Zeit mit Fred und Mika zusammen in der Sierra trainiert. Der hatte auch nicht sein bestes Schwimmen, ist aber dann eigentlich so in der zweiten Radgruppe alles vorne gefahren und hat da ziemlich randaliert. Es wurde auch ein Teil vom Radkurs gestrichen, da wo es mich letztes Jahr zerlegt hat. Red Brick Area heißt die, das sind so Pflastersteine. Und weil das Rennen halt komplett nass war und eklig auch mit Regen und allem, wurde diese technische Passage so ein bisschen rausgenommen. Dadurch sind die aber halt noch mehr Runden gefahren, also insgesamt 10 Runden. Und man hat halt voll gesehen, dass da schon Druck war auf dem Pedal, aber jeder hat so ein bisschen aufgepasst, dass er jetzt da nicht stürzt. Letztes Jahr gab es ja brutal viele Stürze und es war so super hektisch, weil es eins der letzten Rennen vor Olympia war. Und dieses Jahr hat auch Vasco Vilasa halt dann im Ziel gesagt, ja, jeder wollte so ein bisschen safe erstmal reinkommen. Da sind halt super viel Kurven, super viel so weiße Linien, also so Zebrastreifen, Abbiegespuren und so weiter, wo du halt eigentlich nicht wegrutschen willst. Und dadurch war dann eigentlich die Rennsituation so, dass vorne diese 15 Mann waren. Dahinter, glaube ich, 7 oder 8 Jungs und dann kam die dritte Gruppe. Und in der dritten Gruppe saßen dann die so schnelle Läufer drin wie Morgan Pearson, Hugo Milner und so ein paar Spanier noch. Und dann hat sich es eigentlich abgezeichnet, dass die zweite Gruppe in die erste reinfährt. Und dann war es ein relativ großes Pack mit 20 Mann, die dann schon ja, auf Zug gefahren sind, aber es war jetzt nicht die krasse Action drin, weil, wie gesagt, jeder wollte so ein bisschen auf sicher gehen, auf Nummer sicher gehen. Genau, und dann geht es zum Laufen. Und da hatte ich eigentlich Matt auf dem Zettel, Vasco, Leo Berger, Dorian Cuny und den Miguel Hidalgo. Der ist der Brasilianer, der jetzt letztens da diesen Ironman 73 auch in Brasilien gewonnen hat, auch bei dem BNC Pro Team mit dabei ist. Und der ist auch eine absolute Maschine in allen Disziplinen. Und tatsächlich ist dann aber Leo Berger in der dritten Laufrunde abgefallen. Dem hätte ich nicht gerechnet. Also der kann eigentlich immer bis zum Ende mitlaufen. Und nur beim Schlusssprint hat er dann manchmal so ein bisschen seine Defizite. Aber diesmal hat Vasco auch davor so drauf gedrückt, dass der da nicht mehr mitgehen konnte. Dorian Cuny ist auch von Anfang an nicht ganz mitgekommen. Und dann wurde es eigentlich ein Rennen zwischen Hidalgo, Vilasa und Hauser. Und ja, der Schlusssprint war schon ziemlich cool und auch echt spannend. Matt hat das Ding am Ende gewonnen vor Vasco und Hidalgo auf 3. Valle Werns hat ein gutes Rennen gemacht mit Platz 15. Ja, echt solide. Und ich glaube, Chepe war auch recht zufrieden mit Platz 17 oder 18. Erik hatte leider nicht so einen guten Tag. war ja in der dritten Radgruppe und dann halt auch nicht so den guten Lauf gehabt, war irgendwo auf Platz 50 oder 35. Aber ja, genau. Also insgesamt war es ganz cool zum Angucken, aber ich war jetzt auch nicht mega hyped so auf dem Rad, weil die Bedingungen einfach so schlecht waren, dass ich währenddessen schon, während ich auf der Rolle saß, hatte ich schon so ein bisschen Stress, weil ich mir dachte, so, boah, das ist schon ein bisschen wie auf rohen Eiern da fahren über diesen Kurs.
Also du bist Rolle gefahren dabei.
Ja, ich bin um 6 Uhr auf die Rolle. Das war so ein
Scheiße.
bisschen meine Motivation. Ja, komm, also ich stehe ja nicht um 5:30 Uhr auf und lege mich da auf die Couch, da schlafe ich ja wieder ein.
Ja, also ich würde um 5:30 Uhr aufstehen und mich auf die Couch legen. Also 6 Uhr Rolle ist ja schon richtig hart.
Ja, also vor allem, wenn man nicht muss. Also am Wochenende.
Jetzt war mein
Also,
Wochenende, jetzt war mein Urlaub.
ja.
Also 6 Uhr draußen fahren, Wochenende ja, aber Rolle, ey, das ist wirklich gottlos, Simon.
Ja, come on. So eine Stunde nüchtern vorm Frühstück mit Espresso und ein bisschen WTCS schauen, also gibt es Schlimmeres.
Nee, ist Blödsinn.
Das
Sag kein Verständnis.
wirklich, also muss ich auch, da gehe ich bei Nils mit. Oh, weiß ich
Also 6
nicht.
Uhr auf die Rolle, 7 Uhr fertig, dann kurz was bisschen gefrühstückt, dann um 7:30 Uhr laufen gegangen, Stunde mit dem Hund, 8:30 Uhr zurück, Michelle hat noch geschlafen, zusammen gefrühstückt und den Tag frei. Was will man mehr?
Ja, du Vorbild.
A, den Tag habe ich auch frei, weil man muss ja nicht trainieren, wenn man es nicht muss. Also, es
Ja,
macht man ja.
ich muss ja noch ein bisschen drin bleiben, so. Mir macht es schon nach wie vor Spaß und irgendwie so, wenn ich am Abend ins Bett gehe und weiß, okay, ich stehe früh auf und mache gleich was, da habe ich schon Bock drauf. Also ich habe da schon sicher auch ein bisschen Schaden weg von meiner Profizeit. Und es ist jetzt nicht so, dass ich aufgehört habe, weil ich keinen Bock mehr auf den Sport hatte, sondern ich musste ja aufhören. Und irgendwie habe ich da immer noch so ein bisschen Drive, auch wenn ich mich dann auf die Rolle setze und nur irgendwie 200 Watt rumpedaliere. Ja, macht mir trotzdem immer noch Bock. Was soll ich sagen?
Ah, ich muss dir eine Lanze brechen. Jetzt am Sonntag wäre ich auch fast zum ersten Mal so um die Uhrzeit fast Radfahren gegangen. Weil hier ein anderer Vater, der hat halt verpflichtet, der wollte 100 Kilometer fahren, der hatte aber Verpflichtungen ab 10 Uhr. Und der hat mich dann gefragt, ha, bist du dabei? 6 Uhr geht's los. Da hab ich auch gedacht so, oh shit, ich weiß ganz genau, ich habe danach keine Möglichkeit mit anderen zu fahren. Boah, eigentlich muss ich mitfahren. Aber ich habe dann noch mal überlegt, habe gedacht, so, oh, ich kann ja nicht um 5:15 Uhr aufstehen, ey, dann hänge ich die ganze Woche durch. Deswegen ist er schon mal dann 1:10 Stunden gefahren und hat mich dann um 7 Uhr hier abgeholt und wir sind dann zu zweit noch 2,5 Stunden gefahren. Aber ja, also ich spiele jetzt auch mit dem Gedanken, also wie du halt meinst, so vormittags oder vormittags, also in der Nacht, in der späten Nacht, frühen Morgen, passiert hier ja wenig und dann kannst du ja halt irgendwie noch was aus dem Tag rausholen. Aber hier hat es ja eher was damit zu tun, dass drei Kinder und so weiter, ne? Die wollen ja dann auch irgendwas machen und dann will man da sicher nicht von loseisen die ganze Zeit. Von daher habe ich mir jetzt auch
Ja.
fest vorgenommen, sowas zu etablieren und zumindest an einem der beiden Tage am Wochenende relativ früh Sport zu treiben. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ich habe es in meiner kompletten Karriere noch nicht wirklich geschafft. Also außer dieses 6:15 Uhr Schwimmen, was wir irgendwie gefühlt 100 Jahre gemacht haben. Aber so Radfahren um 6, das ist eigentlich komplett neu.
Aber das hat schon richtig was. Also ich würde es jetzt auch nicht immer machen. Und man muss dazu sagen, ich bin auch so von Natur schon so ein Frühaufsteher und ich gehe auch früh ins Bett. Also Samstag war ich dann am Abend noch ein bisschen unterwegs in Nürnberg. Das habe ich dann Sonntag schon gemerkt. Aber Freitag bin ich früh ins Bett gegangen. Dann geht es schon, das Ganze. Aber ich
Definiere
bin
früh.
15:45 Uhr nach 8.
22 Uhr, 21, also so 22 Uhr schlafen, so 21:45 Uhr ins Bett.
Boah,
So.
das ist krass.
Ja.
Das ist wirklich krass. Also
Aber ja,
ich versuche ja
meine Fa
schon auch immer zeitig ins Bett zu kommen
Ja.
und Whoop hilft da wirklich, aber ey, also 10 im Bett, das schaffe ich nicht.
Ich auch nicht.
Das kriege ich nicht hin.
Whoop empfiehlt mir auch immer, um 20:15 Uhr 22:15 Uhr schlafen zu gehen. Und da halte ich mich auch dran. Also wenn ich schon um 21:45 Uhr müde bin, dann kämpfe ich noch eine halbe Stunde.
Ja, sicher.
Hier so mit Zahnstochern im Auge sitze ich vorm Fernseher. Das ist schon alles trocken.
Ja, vor allem vom Fernseher. Wup sagt dir doch eigentlich auch jetzt Zeit zum Abschalten.
Ja, man kann doch nicht alles so ernst nehmen, was das Buch sagt. Was willst du denn dann machen? Buch
selektiv,
lesen.
Selektiv
genau.
Machen. Ja.
Das kann nicht jeder so ein Vorbild sein wie Mika, der dann hier mit Blau, Filter, Licht, Brille, whatever und dann noch 10 Seiten liest und dann sich dann ins Land der Träume verabschiedet. Sondern
ja, nee.
Man muss schon noch schöne Stunde gottlos Reels gucken.
Ja. Nee, da ziehe ich tatsächlich durch und das mache ich gar nicht, weil dann, also ich versuche das so tagsüber mal einzubauen, aber ich bin da am Abend mal relativ strikt. Ja, also auch wenn ich mal später ins Bett komme, ich feiere es noch mal so vor der Couch irgendwie dann noch so eine Serie anzugucken, aber so das Handy versuche ich wirklich früher wegzulegen, weil das ist echt so Schlafqualität oder so Stress, da komme ich dann einfach nicht so gut runter.
Ja, sage ich auch immer allen. Genau, ja. Genau das gleiche, was du gesagt hast, sage ich auch immer allen.
Sagst du auch immer. Deinen Kindern, wenn sie da noch
genau.
Los durchswipen.
Ja. Ihr nehmt ihr mal mein Handy. Ja, komm, ich darf nicht ans Handy.
Nee. Aber gut, wie kommen wir jetzt wieder raus? Also genau, Yokohama.
Nix, ich wollte. Jetzt sind wir durch mit Yokohama.
Wir sind endlich bei Simon. Wir müssen über das Tracker reden.
Nein, ich habe hier noch 2 andere Sachen erst. So, wir haben ja das Thema Radfahren. Wir haben ja das Thema Radfahren in München mal hier ausgerollt und dann muss ich immer wieder ein bisschen am Ball bleiben jetzt, weil da habe ich auch einige Nachrichten dazu bekommen. Ihr glaubt nicht, was am Samstag los war. Doch, ich habe ein Video in die Gruppe geschickt. Ich war beim hier Ryzen, hatte in München auch einen Laden und dann war ich da beim, die hatten so einen Sale von irgendwie wieder aufbereiteten Sachen, also irgendwie so Refurbished Sale und ich war als Begleitung dabei und da sind wir da hin und ich war schon klar, ja, wird schon gut was los sein, komm, lass mal gucken, dass wir relativ zeitig da sind, die machen irgendwie um 10 auf, dann waren wir halt irgendwie um kurz vor 11 da oder sowas. Es ging schon damit los, dass wir erstmal draußen warten mussten, weil der Laden inklusive Seitenhof so voll war, dass man nicht, dass niemand mehr reingepasst hat. Da waren Zustände wie in Amerika bei Black Friday, wenn der Laden aufmacht.
Crazy, ey.
Irre, also wirklich komplett gestört und jeder hat sich alle Sachen aus der Hand gerissen und also wirklich Armageddon.
Aber richtig mit Türstern und so auch? Oder musste dann einer von Ryzen dann auf einmal Türsteher werden?
Ja, nee, ich konnte die Tür nicht aufmachen.
Ach so, war so viel drin,
es, dass... Es war voll, voll, voll.
Ah. Ja, es war wirklich schön, dass es... Das ist Physik. Wo ein Teilchen ist, kann kein zweites sein.
hat jemand aufgepasst in der Schule. Ja. Ich bin wirklich irre. Und das definiert mal wieder, wie irre dieses Fahrradthema hier in München ist. Und es gibt jetzt sogar einen Beitrag im bayerischen Fernsehen oder quer irgendwie so über das Fahrradproblem hier. Und dieses Perlacher Forst-Thema, diesen einen Radweg, wo ganz München durchfährt. Und dann der Perlacher Forst spuckt ja alle Radfahrer in einen Ort rein, wo die alle dann durchfahren. Und also wenn ich da wohnen würde, ich kann es verstehen. Ich hätte auch keinen Bock mehr auf die Radfahrer. Also,
hey, lass da Kaffee aufmachen, Simon.
Also wirklich, also wenn du da draußen irgendwo einen guten Coffee-Stop irgendwo einbaust. Aber ja, so ein Ticken, also ja, es müsste nur so ein Schnuff weiter draußen sein. Aber da bräuchte es auf jeden Fall was. Und weil da hat man Bedarf. Da gibt es natürlich nicht viel im Süden, da wo man gut für Kaffee halten kann. Naja, auf jeden Fall habe ich dann so ein bisschen auf Social Media auch Kommentare unter diesem Beitrag und sowas gelesen und da haben sich dann auch wirklich genau diese Spezialisten hin verirrt, wo ich dann nur kurz davor war, dazu zu kommentieren, so, ja Junge, gut, du bist genau das Problem. Wo die dann so drunter kommentieren, so, ja, Perlacher Forst, voll geil, kann man voll ballern. Ja, Bruder, du bist das Problem. Es ist wirklich sagenhaft,
Lass alles raus, Simon. Lass einfach
was
alles
ich da
raus.
Die letzten 1,5 Wochen Radfahren in München schon wieder erlebt habe, ihr könnt es euch nicht vorstellen, was auch auf diesem Radweg an der Isar los ist, den man braucht, um irgendwie nach draußen zu kommen. Ich würde so weit gehen, es ist definitiv sicherer, über die Stadt rauszufahren, also über die großen Stadtstraßen, als über den Radweg. Weil da herrscht Krieg. Da ist halt alles voll von Inlinern, Lastenrädern, allen normalen Radfahrern und alles. Alle haben irgendwie auch AirPods drin und niemand passt auf und sowieso Chaos. Und dann kommen halt immer wieder so Spezialisten, die dann so viert in einer Reihe fahren und dann da in dritter Reihe überholen und da halt voll durchziehen müssen, weil 30er Schnitt auf Strava ist lebenswichtig. Geil. Und ich wurde halt auch, also wurde wieder zweimal fast zum Rad gefahren. Und ich schimpf dann da auch immer. Und es ist wirklich sagenhaft. Ich bin mal gespannt, wie das Thema weitergeht.
Am Wochenende war auch eine Freundin da hier aus München und die meinte auch, die sind halt öfter mal am Wochenende irgendwie um die Seen unterwegs. Da ist genau das Gleiche, also Starnberger See, Ammersee und das Ganze da. Da ist halt auch einfach zu wenig Platz. Also es geht nicht für Autos, Fußgänger und Radfahrer. Es sind einfach zu viele Leute. So, der Platz reicht nicht für die Anzahl an Leuten, die unterwegs sind.
Ja, also gut, bei Wochenende gutes Wetter, dann zu den Seen zu fahren. Da steht auch
in der Zeitung gesagt.
Also das ist halt auch Quatsch, ne? Also muss man schon auch sagen.
Ja gut, aber die arbeiten halt so und die können nicht und wie wir unter der Woche einfach mal hinfahren.
Ja, nein, aber ich meine, da muss man woanders hinfahren, ne? Also Wochenende bei gutem Wetter, Starnberger See, also das ist genauso, wie wenn du zur Oktoberfestzeit aufs Oktoberfest gehst und dich wunderst, dass viel los ist. Das ist Quatsch. Nee, aber wie gesagt, also Radfahren in München, das wird immer, die Freakshow wird immer größer. Oh, jetzt vorgestern oder so, war hier Perlacher Forst immer an dem Radweg, war so eine Inliner-Ausfahrt oder keine Ahnung. Und da sind, jetzt mal schnippisch gesagt, so Rentenalter, mir immer wieder so Gruppen von 7 bis 8 Leuten entgegengekommen, die immer so im Gleichschwung mit Inlinern so gefahren sind. So alle hintereinander und alle so mitwippend, alle mit Warnwesten und alle aber schon aufrecht, aber alle so im Gleichschwung. Und die haben sich da auch noch dazu gesellt zu dem ganzen Radweg-Chaos da. Das fand ich eigentlich ganz witzig.
Eine ordentliche Aero-Staffel, ne?
Hey Nils, ja, dich sehe ich da auch. Du machst es doch jetzt auch, oder hast du letztens gemeint?
Oh, Inlineskaten, ja.
Nisi, beim Inlineskaten sehe ich dich auch.
Aber ich bin.
Da sehe ich dich.
Ich bin der, der nur zwei Rollen hat, vorne und hinten.
Aber ja, mit so großen. Mit so großen.
Mit so Disco-Rollen. Ja. Oder halt und ganz klassisch hier so Rollschuhe. Also mit zwei nebeneinander. Obwohl, da kann man, glaube ich, aber nicht so windschnittig, du kannst ja nicht auf die Kante legen.
Das ist nichts. Du brauchst diese Inliner, die wirklich nur so knöchelhoch sind, so Vollcarbon, die richtig schnellen Eisen und dann so diese, mit diesen ganz großen Rollen. Die brauchst du.
Und so einen engen Einteiler und mit so einer Kapuze. Und dann let's go.
Dann let's go. Ja, hier Berlin-Marathon, da gibt es auch immer so ein Inline-Rennen.
Ja, genau. Ich glaube, die sind immer samstags dran.
Ja. Mika fährt auch immer mit so einem Schnellläuferrad.
Mika macht doch sowas, wenn er mal Zeit hat.
Kann man jetzt hier vorne die Pfanne hauen, Mika. Wenn er nicht dabei ist, so, ja, letztens wieder, war wieder unterwegs.
Ja, ich habe auch gesehen.
Einrad.
Komisch, dass ihm das peinlich ist, ne? Dass er da nie was von erzählt.
Ja. In der Gruppe zeigt er mal Bilder und alles, ne?
Ja, genau. Der schickt uns ja wirklich alles. Da ist er ja auch komplett.
Aber ich glaube, er will einfach seine Methoden geheim halten. Will einfach seine alternativen Trainingsmethoden geheim halten.
Vielleicht sollen wir mal so 2, 3 Pioretten von ihm mal hier so weitergeben. Einbeinig dazu,
um die Achse drehen. Und Mika ist, glaube ich, auch der einzige Mensch, der am Einrad ein Wattmesser hat. Wie er da immer mit seinem großen Hocheinrad durch die Gegend fährt.
Der hat das so ein Tablett für sein Essen dann vorne vor ihm.
Gut, komm, wir kommen zum Tracker.
Endlich. Simon.
Ja.
Erzähl mal.
Ja, ist jetzt auch schon gut 2 Wochen her, ne? Erzähl mal, sagst du so einfach.
Wie war es denn? Sag mal so den Start. Dein Plan war ja, dass du wenigstens noch ein bisschen Gruppe hast und nicht komplett abgehangen bist. Hat das funktioniert? Also war
Erster Anstieg, nach den
Bergen war da noch eine Gruppe da um dich rum.
Ja, also wir fangen ganz von vorne an. Ich bin Startblock. Ich habe mich da relativ weit hinten eingereiht im Startblock, weil ich wusste, dass es erstmal auf einer großen, breiten Straße erstmal zugeht, bis es halt einfach 90 Grad rechts weg in den kleinen Feldweg reingeht und dann geht es halt direkt in die Berge rein. Und dann, ja, dann bin ich da auch einfach nur so mitgerollt und wusste, ja gut, ich fahre wirklich, ich fahre alles sehr, sehr, sehr konservativ, weil ich will einfach kein Ötzi-Déjà-vu erleben. Und bin dann über die Berge wirklich mein eigenes Ding gefahren. Bin wirklich, wirklich ruhig darüber gefahren. Und boah, das ist schon eine Geduldsprobe. Also das war wirklich eine Geduldsprobe, da so ruhig irgendwie drüber zu fahren, weil es fahren halt schon fast alle an dir vorbei. Das ist schon so, boah, das ist mir echt noch kurz mal schwer gefallen, da einfach so ruhig mein Ding weiterzumachen. Aber in den Abfahrten habe ich die ja nicht alle wieder ganz gut aufgesammelt, weil ich mich da, ich muss sagen, ich habe mich sehr confident beim Abfahren gefühlt. Da habe ich mich wirklich, da habe ich mich wirklich gut gefühlt. Und da bin ich auch vielleicht nur so einen Schnuff flotter abgefahren, als ich sonst abfahren würde. Und habe auch noch ein bisschen riskiert dann da und aber bin dann einfach über die Berge. Und gegen Ende vom letzten Anstieg habe ich schon gesehen, wow, da vorne, da ist eine relativ große Gruppe. Und ich wusste, okay, an die muss ich hin, weil nach der nächsten Abfahrt geht es ins Flache und da brauche ich die Gruppe. Da brauche ich die. Weil ich wusste schon hinter mir, wusste nicht, was dann da noch so kommt hinter mir. Und dann bin ich gegen Ende von dem ersten Anstieg dann da an die Gruppe hingefahren, hatte die dann auch oben und bin dann mit denen runtergefahren. Und im Flachen war das dann so, boah, das war ganz komisch irgendwie. Wir sind ins Flache rausgekommen und dann fahren wir da so zu und dann dachte ich halt so, ja gut, wir fahren halt jetzt. Und dann irgendwie hat aber dann niemand irgendwie was gemacht und irgendwie war das alles so, weiß ich nicht. Wir wollten alle nicht so richtig fahren irgendwie, aber ich wollte halt unbedingt, weil ich, weiß ich nicht. Es hat alles super geklappt bis zu dem Zeitpunkt. Und ich dachte mir, okay, jetzt perfekt, jetzt im Flachen, jetzt auf geht's, let's go. Und dann habe ich mich halt auch zwei, dreimal umgedreht und waren die auch irgendwie alle so ein ganzes, also so vielleicht 40, 50 Meter hinter mir und hab dann mal so mich irgendwie umgedreht, so nach dem Motto: Ja, kommt mal jetzt, also jetzt kommt mal mit, auf geht's. Und das haben die irgendwie dann verstanden, ne, und kamen dann irgendwie und dann haben wir Fahrt aufgenommen und dann fahren wir und da bin ich dann relativ viel vorne auch gefahren und das hat alles super gepasst und dann fährt man da relativ schnell in die erste Verpflegungsstation rein, so nach 50 Kilometern ist die. Und da fährt man so durch so eine offene Turnhalle, durch so eine Basketballhalle, fährt man da irgendwie durch. Und ich war mir halt sicher, ja, safe, die fahren alle weiter. Also wir fahren da jetzt durch und fahren dann weiter, ohne anzuhalten, weil ich habe halt noch nichts gebraucht. Wir waren auch, wie gesagt, erst 50 Kilometer unterwegs und dann fahre ich durch die Halle durch, fahre um die erste Kurve. Drehe mich um und ich war wirklich alleine. Also, die haben wirklich alle da angehalten, nur ich nicht. Und dann, ja gut, dann muss ich jetzt alleine weiterfahren. Und dann bin ich gefahren und gefahren und gefahren. Und dann habe ich, boah, das waren bestimmt 500, 600 Meter, also es war schon wirklich ein ganzes Stück vorne gesehen, dass da eine Gruppe von so 10 Leuten ist und dass es sah so aus, als würden die richtig fahren. Nach mir, okay, da muss ich jetzt hin, weil bis die von hinten da kommen, das wird eh nichts mehr. Und dann bin ich da mal 10 Minuten mit richtig Druck hingefahren. Da habe ich dann kurz mal
Also mal
bisschen richtig
Weltklasse
was,
produziert.
da habe ich mal wirklich was produziert. Nee, also ich bin da halt dann, keine Ahnung. Was bin ich da gefahren?
450 plus minus.
Mehr. Nee, ich bin da halt dann, glaube ich, so vielleicht 300, irgendwas, also um die 330, 340 Watt halt dahin gefahren irgendwie. Und dann war ich dort und das hat sich auch gelohnt tatsächlich. Mit dem bin ich dann richtig lang gefahren und da hat es dann auch echt gut funktioniert und ich habe dann da mich echt versucht, da so wenig zu tun, wie es nur irgendwie geht. Und wenn ich die Führung musste, ich bin sie schon vernünftig gefahren, aber ich habe dann schon auch mal geguckt, ob ich hier und da mal eine Führung mich drum drücken kann, um einfach wirklich da, ich wollte einfach nur mitrollen. Ich hatte da keine Aktien da, mich irgendwie aufzureiben und dann hat das ganz gut funktioniert und dann ging das ganz gut vorwärts. Irgendwann waren wir nur noch zu viert, weil da irgendwie immer mehr rausgefallen sind und dann ging es aber da richtig gut vorwärts. Das hat echt mega funktioniert mit denen. Und dann sind wir auf so eine Mördergruppe aufgefahren von 50 Leuten oder sowas. Die war halt riesig, hat sich da irgendwie alles aufgestaut, alles zusammengelaufen bei denen. Und dann bin ich da rein und bin dann da direkt, aber wo wir in die Gruppe reingefahren sind, direkt ganz, also direkt vorgefahren an 8., 10. Position irgendwie, um, weil ich wusste, okay, da fahren vorne sicherlich Leute, die gut fahren, die nehmen die halt gerade alle mit und da brechen sicherlich wieder an allen Ecken und Enden Leute hinten raus und da wollte ich halt dann nicht dabei sein.
Kann ich aber tatsächlich jedem nur empfehlen, das ist geil, dass du es gleich gemacht hast, wenn man so auch im Triathlon eine Gruppe auffährt, direkt durchgehen, weil wenn du mal anfängst, dich hinten so dir zu denken, so, oh, puh, geschafft, jetzt mal kurz durchschnaufen, du kommst halt schwer nur noch vor, weil dann ist die Dynamik eher gegen dich. Wenn du so auffährst, zack, direkt so auch für den Kopf, weißt du, so Ego durchsetzen, direkt nach vorne setzen, so am Platz 4, 5, dann bist du einfach wieder handlungsbereit. Kannst du, ja, genau, falls jemand attackiert, wieder direkt mit, falls irgendjemand abfällt hinten, bist du da nicht der Arsch, der dann auch mit abfällt, sondern direkt durchmarschieren.
Es ging jetzt ja nicht um attackieren oder sowas, es ging einfach darum, da dabei zu bleiben und halt, ich hatte also aus meinen Fehlern beim Wörthersee wollte ich halt irgendwie lernen und bin halt einfach gleich ganz nach vorne, habe mich da reingedrängelt und bin dann mit der Gruppe keine Ahnung wie weit gefahren. Also da war ich dann bestimmt eine Stunde oder sowas in der Gruppe. Und boah, aber du hast auch da wieder immer so Spezialisten. Ich hatte mal einen vor mir, der hat alle pupslang angefangen, freihändig zu fahren. Und also ist wirklich so, die 20 Sekunden lang, die ganze Zeit. Und ja, dann immer wieder auch so. Ja, und immer wieder auch so, sich so halb aufgehangen am Vorderrad und der hat die ganze Zeit so Faxen gemacht. Und dann habe ich ihm auch irgendwann gesagt, dass er seine scheiß Hände jetzt mal einen Lenker machen soll. Wir sind hier irgendwie 30 Leute, fahren doch irgendwie flott über die Felder. Wenn es ihn wirft, dann wirft es hier alle. Und ja, und dann bin ich mit denen bis zum nächsten Berg und der ist ja dann echt lang, also der waren irgendwie 7-8 Kilometer. Und es war halt bullenheiß. Das war mein größtes Problem, wie prophezeit. Die Hitze war wirklich mein größter Gegner, aber hat nutritionmäßig alles wieder super geklappt. Das hat echt top funktioniert, habe alles reinbekommen, was ich reinbekommen wollte, habe mich um Salz gekümmert. Und ja, dann bin ich den Berg halt hochgefahren. Auch wieder halt mein eigenes Ding irgendwie. Und es war eigentlich alles in allem sehr unspektakulär. Es hat alles dann irgendwie super geklappt. Ich bin über den Berg drüber. Einen kleinen Zwischenfall gab es noch. Ich bin nach dem Berg, übermütig wie ich war, wieder flott abgefahren. Und ja, war ein bisschen zu schnell unterwegs bergab und habe eine Kurve war ein bisschen zu flott genommen und habe mich dann, ich habe es gar noch so gebremst irgendwie, bin aber geradeaus, so ein Erdanlieger mit so einem Dornbusch und dann bin ich jetzt in den Dornbusch reingefallen. Also ich bin dann so mit dem Vorderrad so in den Erdanlieger, bin aber halt, weil ich noch zu schnell war, halt nach rechts weitergekippt und dann bin ich halt in diesem Dornbusch drin, hatte wirklich die ganze Hand, mein ganzer Arm war alles voller Dornen, das war super eklig. Das war ein bisschen kacke.
Das ist ja cool, wenn das das Einzige war. Wenn du sagst, das war super langweilig und unspektakulär, so normalerweise ja. ist man dann unverletzt, aber das sagt ja einiges über Gravel Racing aus, wenn man die ganze Hand offen hat und es ist halt alles gut verlaufen.
Ja, es war nicht alles offen, ich hatte halt über so kleine Dornen drin pieksen, okay, also so kleine Stacheln, habe ich die halt irgendwie so ein bisschen rausgepult und rausgezogen und dann bin ich halt weitergefahren und hat dann, also dann kommen da noch irgendwie zwei Anstiege, die halt wirklich super eklig sind, die halt sausteil sind. Und das irgendwie nach dann 6-7 Stunden, das tut dann schon weh. Aber es war alles irgendwie erträglich. Also es war halt wirklich bis zum Ende so, ja, das passt alles, ist alles erträglich. Klar, es tut irgendwie weh, es ist sauheiß, aber ich habe weiterhin Nutrition reinbekommen. Das hat alles funktioniert. Ich konnte im Flachen weiterhin richtig gut fahren. Habe im Flachen dann eigentlich nur noch immer Leute überholt oder habe dann Leute mitgenommen, irgendwie eingesammelt, weiß ich nicht.
Hat sich gelohnt, die Schwalbe-Mäntel nochmal zu wechseln auf Krampf?
Das hat sich gelohnt. Ich war am Abend vorm Rennen noch am Gelände, habe meine Startnummer abgeholt und dann hingen wir da irgendwie so ein bisschen rum und habe ich so geguckt, was die anderen, was alle so fahren und es hat wirklich niemand ist irgendwie Pro RS oder sowas in der Richtung gefahren. Wirklich alle sind gröbere Reifen gefahren. Alle. Und mich haben schon zwei, drei Leute angesprochen, so, ey, willst du den Reifen morgen fahren? Und ich war so, ja. Und alle waren so, ja, okay. Und dann war ich so, oh Scheiße, dann habe ich mich echt so verunsichern lassen. Und dann habe ich auch noch unserem allseits bekannten Reifenexperten geschrieben nach seiner persönlichen Meinung. Ja, nach seiner persönlichen Meinung, was er denn so ganz unter Freunden mir jetzt empfehlen würde. Er meinte so, ja, würde schon Sinn machen, theoretisch. Und dann ja, habe ich noch umgebaut am Abend vom Rennen. Und das war gut, tatsächlich.
Ja, top.
Nee, und dann gab es aber von dem letzten Berg war noch mal eine ziemlich roughe Abfahrt. Und das größte Problem war dann wirklich Lenker festhalten. Ey, ich konnte das Ding nicht mehr halten. Das war wirklich die größte Herausforderung, dass einfach Unterarme und Lenker und das alles nur noch geschüttelt hat. Ja, und dann ging es eigentlich Richtung Ziel und dann das war es auch schon. Also, ich war super happy. Ich hätte aber definitiv, ich hätte im Flachen mehr machen können. Ich hätte die ersten 5 Stunden auf jeden Fall so ein bisschen härter fahren können, ohne dass ich mich, glaube ich, gekillt hätte. Das hätte ich auf jeden Fall, also da war auf jeden Fall noch was übrig im Ziel. Das war so das einzig Negative an dem Tag, sonst war alles super.
Ja gut, aber besser so als andersrum, wenn du so
absolut
einen Tick drüber bist und dann stirbst du die letzten 3 Stunden, ne? Dann denkst du dir auch so, oh Mann, ich Idiot.
Absolut. Also auch so, also ich hatte einfach saugute Beine an dem Tag. Ich dachte voll lang, mein Power Meter geht nicht richtig. Weil ich hatte wirklich sehr gute Beine irgendwie. Das hat sich echt super angefühlt. Und auch so die ersten 4-5 Stunden, die Zahlen, das war schon das, was irgendwie gepasst hat für mich. Das war jetzt nicht super hoch, aber es war schon einfach solide. Das hat gepasst. Aber ich hätte da schon mehr fahren können. Aber ja, nice. Bin super happy, hatte einen super Tag, hatte Spaß, also alles tippitoppi, kann nicht klagen.
Ja, top. Ist doch
das war Tracker. Ja, eigentlich, ich wollte eigentlich gestern hier so einen Radmarathon in Tirol fahren, aber ich war so ein bisschen angeschlagen die ganze Woche und dann habe ich am Samstag nochmal Wetterbericht gecheckt und es war irgendwie so 4 Grad und Regen in den Bergen. Dann war ich so, ich mache das lieber nicht. Und dann bin ich den nicht gefahren, aber ich fahre 3-Länder-Giro in 6 Wochen.
Na geil.
Ja, das ist auch 170 Kilometer und 3.500. Also das ist auch ein etwas längerer Tag dann. Da habe ich Bock drauf. Genau, das war
ja top.
Ich habe, wie gesagt, leider keine super spektakuläre Leidensgeschichte, um Tracker zu erzählen. aber nee, es war alles, es lief einfach, es war super, hatte einen super Tag, lief rund und hat gepasst.
Krass. Aber wie viele Leute sind da immer so auf der Strecke? Also man ist auch grundsätzlich nicht alleine?
Nee. Also am Schluss bei den letzten langen Anstiegen, da ist so, also ich war dann doch relativ, also ich bin 8,5 Stunden gefahren in Summe. Das ist ja dann doch irgendwie so ein bisschen weiter hinten im Feld. Da ist dann schon ruhiger, ne? Also da siehst du vielleicht in 20 Metern ist mal einer, neben dir sind irgendwie vielleicht 2 Leute und nach dir kommt halt in 20 Metern wieder die nächsten. Aber ansonsten am Anfang ist es schon immer Betrieb. Also auch nach den Bergen, da waren dann schon immer irgendwie Gruppen irgendwo. Also du hast dann immer so die zwei, drei nächsten Gruppen hast du schon alle gesehen eigentlich dann.
Aber die fahren dann schon auch sehr pilotonmäßig zusammen? Also du hast schon so 20, 30, 40, 50 Mann-Gruppen?
Ja, es geht. Also kommt drauf an, die fliegen halt immer wieder auch auseinander. Ne? Wenig Gruppen bleiben so wirklich lang dann zusammen. Dann fahren die Gruppen halt wieder auf die nächste Gruppe auf. Dann versucht die Gruppe da wieder mitzufahren. Und dann zerreißt das wieder so ein bisschen oder bleibt dann doch wieder ein bisschen zusammen. Das ist immer so, ja, wie gesagt, am Anfang von dem Flachstück, die erste Stunde wir waren vielleicht so eine 8er- bis 10er-Gruppe, die wurden immer kleiner und dann sind wir erst auf diese große Gruppe aufgefahren. Ab dann war die Gruppe halt riesig. Ja, aber also alleine bist du nicht.
Ja, das stelle ich mir wirklich krass vor, weil ich glaube, wenn man so ein Rennen nicht mal gemacht hat, so mit einem Gravelbike in so einer 20, 25-Mann-Gruppe da irgendwie so einen krassen Schotterweg lang zu heizen, ich meine, das so die Experience, die hatte ich noch nicht. Also ich glaube,
Ist ja dann doch nochmal ein bisschen anders als auf der Straße, ne? Also wir fahren ja teilweise ja auch so zu 4, zu 5 Gravel und ich denke es mir auch manchmal so beim Bergabfahren so, boah, also ein großes Loch darf da jetzt nicht vor mir sein. So schnell kann ich nicht mehr reagieren.
Ja, aber jetzt so eine dritte Reihe, die wird dir einfach schon krass viel aufmachen. Jetzt stell mal, du fährst zu viert nebeneinander. Und dann halt
Ja.
auch nach hinten hin. Und du hast ja trotzdem die ganzen Bodenwellen und so hast du ja auch drin, ne?
Das ist ja auch der Reiz so ein bisschen, oder?
Das ist schon so ein Ding. Du fährst dann vor allem so, je länger das Rennen ist, desto weniger wird angezeigt, weil alle im Arsch sind. Und wenn du halt dann da irgendwie mit 35, 40 über so einen Schotterweg schepperst und dir halt kein Schlagloch angezeigt wird, boah, da tauchst du immer wieder mal richtig ab. Also
Ja,
wirklich
das
so
glaube
richtig
ich.
so Zunk, wo es halt richtig durchschlägt, wo du einfach Glück haben musst, auch dann keinen Platten zu haben und so. Also ich bin auch verwundert, dass nicht mehr passiert, dass nicht mehr Stürze sind.
Aber sieht man, also kommt man, oder bist du durchgekommen, ohne einen Sturz zu sehen? Oder ist dann doch schon hier und da mal
Nicht
was?
ganz, nicht ganz. Also ich habe, einer ist mal neben mir gestürzt, aber er ist auch bergauf an so einem Felsen irgendwie so ein bisschen aufgehangen, dann so ein bisschen umgekippt. Also halber Sturz. Und ansonsten, ja, zweimal habe ich Leute am Straßenrand stehen sehen, die auf Krankenwagen gewartet haben.
Oh.
Aber ansonsten geht. Also
Ja, ist aber so bei,
geht
eigentlich bei den
wirklich.
meisten Sachen immer, finde ich, dass dann doch weniger passiert, als in der Theorie passieren könnte. So. Also ist ja auch gut
Ja,
so, aber man kann
absolut.
halt auch mal Pech haben, denke ich.
Ja, es kann
Ja.
jeden von uns irgendwie mal erwischen.
Ja.
Gut, komm,
Top.
machen wir den Sack zu heute. Das war jetzt ja von allem so ein bisschen. Nie wirklich gehaltvoll.
Ja.
Ich glaube, hier reicht dann auch.
Ja, machen wir Simon und Simon. Von mir aus
Gut.
können wir
Ja, hier
jetzt hier
der
Schluss
Akku ist
machen.
wirklich schon so am Ende. Also.
Ja, komm, da ja, komm, mein AirPod-Akku bimmelt auch schon die ganze Zeit. Also, Freunde,
Ja.
schönen Abend euch
Ja,
und wir
haut da
hören
rein
uns.
und
Tschü.
bis zur nächsten Woche.
Bis
Ciao.
dann. Tschü. Ciao.
Ciao, ciao.